Aktenzeichen Adolf Kolping auf dem Weg zur Heiligkeit. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Adolf Kolping versuchte, die Christen aus ihrer Trägheit aufzurütteln und sie an ihre Verantwortung für die Welt zu erinnern. Für ihn war das Christentum in erster Linie für den Alltag und für die Gestaltung der gesellschaftlichen Wirklichkeit gedacht. Die Lebensräume, in denen sich die menschliche und christliche Berufung zu erfüllen hat, sind für ihn die Familie, die Kirche, der Beruf und die Politik. Das sagte Papst Johannes Paul II. Bei der Seligsprechung von Adolf Kolping am 27. Oktober vor 20 Jahren in Rom. Am 8. Dezember 1813 in Kerpen geboren, wuchs Adolf Kolping in bescheidenen Verhältnissen auf und erlernte das Schuhmacherhandwerk. Er wanderte wie andere Gesellen auch damals von Ort zu Ort. Doch Adolf Kolping hatte andere Pläne. Mit 23 Jahren wagte er den ungewöhnlichen Schritt und besuchte das Marzellengymnasium in Köln. Nach Ablegung der Reifeprüfung studierte er Philosophie und Theologie. Zum Priester geweiht lernte er den in Elberfeld gegründeten Gesellenverein kennen. In diesem Zusammenschluss der Gesellen erkannte er ein geeignetes Mittel zur Bewältigung sozialer Probleme junger Menschen. Am 6. Mai 1849 gründete er in Köln mit 7 Gesellen ebenfalls einen katholischen Gesellenverein, der sich später zum Mittelpunkt einer großen, weit verzweigten Gemeinschaft entwickelte. Sein Anliegen war sozialer Wandel durch Veränderung der Menschen. Durch viele Reisen und unermüdlichen Einsatz gelang es Adolf Kolping, Idee und Praxis seiner Gemeinschaft bis an die Grenzen Europas und sogar bis nach Übersee zu verbreiten. In seinem letzten Lebensjahr gab es bereits 420 örtliche Gesellenvereine, heute Kolpingsfamilien genannt, in Europa und Nordamerika. Am 4. Dezember 1865 starb Adolf Kolping, geschwächt durch rastlosen Einsatz und geringe Rücksichtsnahme auf seine angegriffene Gesundheit. Heute umfasst das internationale Kolpingwerk 500.000 Mitglieder. Wir sprechen heute mit dem Generalsekretär des Internationalen Kolpingwerkes, Hubert Tintelot, der dieser Einrichtung seit 1973, also seit beinahe 40 Jahren, in dieser Funktion vorsteht. Herr Tintelot.
Adolf Kolping hat gesagt, die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist. Insoweit sind auch die Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte des Kolpingwerkes dem Wandel unterworfen. Bei allem heutigen Handeln ist dabei die Zukunft in den Blick zu nehmen. Wie lauten die Schwerpunkte dazu?
Ich glaube, die Schwerpunkte sind eigentlich sehr gleich geblieben, wie zur Zeit Adolf Kolpings. Adolf Kolping wollte den engagierten Christen, der aus seinem Glauben heraus versucht, die Welt mitzugestalten. Er wollte den verantwortungsbewussten Vater, die verantwortungsbewusste Mutter. Er wollte den engagierten Staatsbürger und er wollte denjenigen, der in seinem Beruf tüchtig war, der in seinem Beruf etwas leisten konnte. Und er wollte mithelfen durch seinen Verband, durch den Gesellenverein damals und wir heute durch das Kolpingwerk, dass die Mitglieder, unsere Mitglieder in diesen Lebensbereichen befähigt werden, wie sie dort ihr Christsein leben können. Also als Vater und Mutter, als Staatsbürger, in der Arbeitswelt. In allen Bereichen soll das Christsein, unser Christsein durchscheinen auf unser Handeln. Hinzu kommt als zweites, dass wir den Mitgliedern Lebenshilfen anbieten wollen. Das heißt, wir helfen ihnen bei der Bewältigung ihrer sozialen Probleme, bei der Bewältigung ihres Lebensalltags. Und als drittes, Wir wollen einen Beitrag leisten zum Allgemeinwohl, zum Gemeinwohl. Und das ist also das, was wir tun, indem wir gesellschaftliche Aufgaben übernehmen als lebendiger Teil der Zivilgesellschaft.
Herr Generalsekretär, Europa befindet sich zurzeit in einer der wohl schwierigsten Finanzkrisen seit Bestehen der EU. Kann das Kolpingswerk Leitlinien aufzeigen, signalisieren, die aus den aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen führen können?
Ob wir in der Lage sind, hier große Leitlinien aufzuzeigen, die die Rettung des Euroraums unterstützen könnten, das wage ich zu bezweifeln. Aber wir sind natürlich sehr interessiert daran, dass wir in der Wirtschaftswelt und in der Finanzwelt, dass wir dort zu Regeln kommen, die der katholischen Soziallehre entsprechen. Wir orientieren uns ja bei all unserem Handeln an der katholischen Soziallehre und holen daraus unsere Impulse. Wir sind also zum Beispiel davon überzeugt, dass das Leitbild, was heute die Wirtschaft beherrscht, immer größeres Wachstum, immer mehr Wachstum, dass das auf Dauer kein Leitbild sein kann, was trägt. Wir haben immer gewarnt vor einem Kapitalismus ohne Adjektive, also einem reinen Kapitalismus, einen puren Kapitalismus, der also die soziale Dimension draußen vorlässt. Und ich denke, was dringend erforderlich ist, und dazu hat das Kolpingwerk auch schon mehrfach etwas gesagt, und wir werden gerade in Rom, wenn wir jetzt dort unsere Generalratstagung haben, die Einführung einer Finanztransaktionssteuer weltweit fordern und das politisch verabschieden. Das sind also Wege, dass auch die Finanzmärkte stärkeren Regeln unterworfen werden müssen, damit also diese Turbulenzen, wie sie zurzeit auf den Finanzmärkten existieren und die zu den Problemen auch in der Realwirtschaft führen, wie die überwunden werden können.
Die Gemeinschaftsstiftung Kolpingwerk hat sich zur Aufgabe gestellt, die vielfältigen sozialen, kirchlichen, völkerverständigenden, jugend- und altenpflegerischen sowie Erziehungs- und Bildungsaufgaben des Kolpingwerkes zu unterstützen und langfristig finanziell abzusichern. Ist das bis jetzt gelungen?
Also ich denke, es ist in hohem Maße gelungen, die Mitglieder zu motivieren, sich als ein solidarisches internationales Netzwerk zu verstehen. Das heißt, die Mitglieder weltweit sind miteinander verbunden. Und wenn in irgendeinem Teil der Welt, beispielsweise durch Naturkatastrophen, Probleme auftauchen, sind die anderen Mitglieder in anderen Teilen der Welt hier solidarisch zu helfen. Darüber hinaus kann man sagen, was Sie ja eben schon einmal zitiert haben, die Nöte der Zeit werden euch lehren, was zu tun ist, dass das Kolpingwerk in den unterschiedlichsten Strukturebenen, auf örtlicher Ebene, auf diözesaner, nationaler Ebene, sehr sensibel darauf reagiert, wo neue Nöte, neue Probleme entstehen und dafür auch versucht, angemessene Antworten zu finden. Wir können sagen, dass es in vielen Teilen der Welt beispielhafte Antworten auf konkrete soziale Nöte gibt, angefangen von Gesundheitszentren über Mikrokreditprogramme, über Ausbildungsprogramme im handwerklichen Bereich, über ländliche Entwicklungsprogramme, Wiederaufforstungsmaßnahmen. Alle gesellschaftlichen Probleme, die uns zurzeit bedrängen, werden von Kolpingsfamilien thematisiert, aufgegriffen und man arbeitet mit an der Erlösung solcher Programme. Und ich denke, die Gemeinschaftsstiftung hat mit dazu beigetragen, dass die Mittel dafür zur Verfügung stehen und sie wird Gott sei Dank auch von den Mitgliedern sehr stark unterstützt, damit diese Mittel immer wieder bereitstehen.
Die Kolpingsfamilie, Herr Tindelott, von heute ist nicht mehr der katholische Gesellenverein von einst. Das gegenwärtige Kolpingwerk weist in seinen Strukturen und Aktivitäten selbstredend andere Akzente auf als der Verband in früheren Zeiten. Umso spannender ist es, sich mit der Geschichte des Verbandes eingehend auseinanderzusetzen. Welche würden Sie dabei als die wichtigsten Etappen aufzählen heute?
Unseren Gründer. Wir nennen uns nicht ohne Grund Kolpingwerk, was ja einen starken Bezug zu unserem Gründer signalisieren soll. Und wenn man immer wieder in die Geschichte schaut und auch in das Leben Adolf Kolpings und seine Schriften, ist man immer wieder erstaunt, welche Tiefe diese Aussagen haben und wie allgemeingültig sie sind, unabhängig von der Zeit, in der sie geschrieben sind, aber auch unabhängig vom Kulturkreis. Man kann sie weithin anwenden. Die nächsten großen Etappen, die wichtigste Etappe ist dann eigentlich das Jahr 1968, wo das Kolpingwerk sich entschieden hat, sich der internationalen sozialen Frage zu stellen. Bis dahin war das Kolpingwerk eigentlich ein deutsch sprechender Verband. Also nur auf Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol und deutschsprachige Auswanderer begrenzt. Aber seit 1968 hat sich der Verband geöffnet und von dieser Zeit an kam dann auch die Entwicklung, die heute dazu geführt hat, dass wir in 61 Ländern vertreten sind. Nicht ohne Bedeutung war allerdings auch die Entscheidung, aus dem katholischen Gesellenverein eine Kolpingsfamilie zu machen. Da ging es eben darum zu sagen, wir sind nicht mehr nur allein auf Handwerker begrenzt, sondern wir sind offen auch für andere soziale Schichten Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Kolbewerk heute kein Handwerkerverband ist, sondern ein Verband von sozial engagierten Katholiken mit Gaststatus und Freundschaft auch verbunden, Protestanten, die auch bei uns im Verband mitarbeiten.
Sie haben zu den deutschsprachigen Ländern jetzt auch Südtirol genannt. Gibt es dort irgendetwas, was Sie als Generalsekretär des Internationalen Kolbingwerkes spezifisch sagen könnten?
Ich denke, das Kolbingwerk Südtirol hat sich in besonderer Weise verpflichtet gefühlt, den jungen Menschen eine Unterkunft anzubieten, wenn sie aus den Dörfern in die Städte müssen, zur beruflichen Weiterbildung, zur schulischen Weiterbildung. Und damit ist das Kolbingwerk Südtirol eigentlich einer Aufgabe verbunden geblieben, die von Anfang an das Kolbingwerk aufgegriffen hat, Jugendwohnen anzubieten, und zwar in einem Umfeld, das den jungen Menschen entspricht, was modern ist, andererseits aber auch bestimmte Werte vermittelt, auch in dem Wohnumfeld, in dem man ist. Und ich glaube, das Kolbingwerk Südtirol gehört heute mit zu den größten Träger von Jugendwohnen in Südtirol und bringt in dem Bereich beispielhafte Leistungen. Das ist also sicherlich hervorzuheben, wenn man auf das Kolbingwerk Südtirol schaut. Nicht zu vergessen ist aber auch das Engagement des Kolbingwerk Südtirol für internationale Projekte. Hier hat der Verband in den letzten Jahren wirklich Beispielhaftes geleistet.
War die offizielle Kirche oder sagen wir ein Teil der kirchlichen Hierarchie immer einverstanden mit den Ideen und Wirken Adolf Kolpings? War da nicht auch Skepsis vorhanden, weil ihr Kolpings Gesellenverein vielleicht zu weltlich erschien, sich zumindest zu viel mit weltlichen und zu wenig mit religiösen Dingen befasste? Kolpings Gesellenverein war ja eine durchaus aus Laien bestehende Organisation.
Das war schon ein Problem zu Zeiten Kolpings. Schon Adolf Kolping hat sich schwer getan, Mitbrüder zu gewinnen, die die Notwendigkeit gesehen haben, dass die Kirche in die Gesellschaft hineinwirkt, dass sie gesellschaftliche Aufgaben aufgreift und dafür auch Laienstrukturen nutzt. Bis heute ist das ein Problem. Nicht immer finden wir Priester oder auch Bischöfe, die diesen Ansatz unseres Verbandes unterstützen, dass Laien aus eigener Verantwortung soziale Aufgaben definieren, die sie lösen wollen, und dass sie sich dann auch für die Lösung dieser Aufgaben engagieren. Also das ist immer wieder ein durchaus ja nicht ganz leidfreies Miteinander, weil es immer wieder auch mal die Situation gibt, dass man einfordert, dass wir uns verstärkt auf spirituelle Aktivitäten konzentrieren sollen und müssen. Allerdings, denke ich, haben wir über die Geschichte hinweg eigentlich bei Kolping eine gute Balance gefunden. In jedem unserer Vorstände ist als Vertreter der Hierarchie ein Priester mit eingebunden, sodass wir eigentlich immer in der Mitte der Kirche gestanden sind, nie extrem links oder rechts oder nur spirituell oder nur sozial, sondern immer wieder versucht haben, beide Seiten angemessen auch in unseren verbandlichen Aktivitäten einzufangen. Denn uns geht es um die ganzheitliche Entwicklung des Menschen. Dazu gehört sowohl seine spirituelle Entwicklung, aber auch seine Entwicklung im Hinblick auf Partizipation in der Gesellschaft, im Hinblick auf seine materielle Situation.
Eine letzte Frage. Ich möchte Sie noch an diesem 20. Jahrestag der Seligsprechung, Herr Tintelott, um ein Schlusswort bitten, das sowohl die Bedeutung Adolf Kolpings in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft stichwortartig zusammenfasst. Anders gefragt, wer war Adolf Kolping? Wer ist Adolf Kolping? Wer wird Adolf Kolping in Zukunft sein? Ein Heiliger?
Ich denke, Adolf Kolping war für die Menschen seiner Zeit das, was man ihm als Ehrentitel gegeben hat, Vater Kolping. Er war also eine große Vaterfigur für die Menschen der damaligen Zeit, für die Gesellen, die ihn persönlich kennengelernt haben. Er war ihnen Richtschnur, er war ihnen Vorbild. Und das ist da, glaube ich, bis heute für viele Mitglieder im Kolpingwerk geblieben. Wer in sein Leben hineinschaut, wird immer wieder feststellen können, ich kann mich am Lebensbeispiel Adolf Kolpings ausrichten. Ich kann aus seinem Lebensbeispiel für mich als Christ auch für heute Perspektiven gewinnen. Er war eben kein Heiliger, der auf dem Sockel gestanden hat, sondern mitten im Leben. Er hat Freude und Leid mit den Menschen geteilt. Er hat Dankbarkeit erlebt, aber auch Undankbarkeit. Er hat Rückschläge hinnehmen müssen. Alles, was zu einem menschlichen Leben dazugehört. Und im großen Gottvertrauen hat er immer wieder diese Probleme gemeistert. Und ich denke, wenn das müsste das Zeichen sein für uns als Kolping-Mitglieder, wir nennen ja unsere Wallfahrt auf dem Weg zur Heiligkeit. Damit meinen wir nicht nur die Heiligsprechung Adolf Kolpings, sondern dass wir alle uns selbst auf dem Weg zur Heiligkeit machen müssen und dass wir dabei an Adolf Kolping Maß nehmen können. Sowohl in seinem Gottvertrauen, in seiner Orientierung an Jesus Christus, wie aber auch in seiner Offenheit für die sozialen Probleme der Menschen in seinem Umfeld. Und ich denke, diese beiden Dinge sind die Leitschnur, an die wir uns immer wieder ausrichten müssen. Die Nöte der Zeit werden uns lehren, was zu tun ist. Und Adolf Kolpings kann uns dabei eine gute Richtschnur sein.
Sie hörten Aktenzeichen auf dem Weg zur Heiligkeit, eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.